Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute wieder mit einem Gast, der mehr Einrad als Zweirad fährt und sich zur Entspannung auch mal gerne auf den Lenker setzt. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ja, servus Leute, es geht wieder los. Gasgeflüster am Start, diesmal mit Folge 18. Und nachdem die letzten beiden Folgen nach der Sommerpause sehr, sehr intensiv waren, wird es diesmal spektakulär. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, in der letzten Folge haben wir über das Thema Unfälle und Bewältigung und sowas geredet. Und heute haben wir einen Special Guest, natürlich Jan, wie immer mit dabei.
Hallo.
Und wir haben aber einen besonderen Gast, der mit Sicherheit schon häufiger auf dem Rücken lag als wir alle, und damit meine ich euch Zuhörer inklusive, häufiger auf dem Rücken lag als wir alle zusammen. Und zwar. Und
wahrscheinlich sogar aus Unvernunft.
Aus Unvernunft.
Da haben wir das letzte Mal öfters drüber gesprochen.
Genau. Also wir machen das ja alles, es ist ja Motorradfahren und so, hatten wir erwähnt, völlig sinnlos. Und die sinnlosen Sachen machen am meisten Spaß. Und Spaß beim Stunten hat unser Special Guest heute. Herzlich willkommen, Tommy Hacker.
Ja, moin.
Deine Begrüßung deutet es schon an. Du sitzt in Norddeutschland. Für ja. Diejenigen, die mit Tommy Hacker jetzt noch nicht so wirklich viel anfangen können. Erzähl doch mal ganz kurz, wo kommst du her und wie kommst du zum Thema Stunten hier bei uns in die Sendung?
Warte mal ganz kurz, Stunten, ist das ein neuer Begriff? Ey, ich fühle mich mal so alt. kannte ich noch gar nicht. Für mich gab es irgendwie mal Stuntfahrer oder Wheelie-Künstler, was weiß ich. Aber Stunten ist also schon ein etablierter Begriff, ja?
Ich glaube, das sagt man so heutzutage. Ist einfach, über Stuntfahren zu sagen.
Okay, aber dann schieß mal los.
Ja, also ich bin der Tommy, bin 24 Jahre alt, komme aus dem Norden Deutschlands, also Nähe Hamburg quasi. Na, ein bisschen entfernt ist es noch, aber sagen wir mal grob Nähe Hamburg. Ich betreibe, wie wir es gerade schon erwähnt haben, seit einigen Jahren den noch leider nicht ganz so anerkannten Motorsport des Stuntfahrens, des Sportbike Freestyle, um genau zu sein. Das heißt also, ich fahre nicht mit einem Cross-Motorrad über Rampen und mache 180, Backflip, irgendwas Sprünge, sondern es ist quasi eher der Flatland-Bereich, so nennt man das beim BMX und Skateboardfahren, glaube ich. Das heißt, ich mache alles, was irgendwie auf einem glatten Untergrund quasi passiert. Also sprich, asphaltierter Platz oder betoniert oder was auch immer, aber keine Rampen.
Schon einmal Fachbegriff Overflow für mich hier. Ne? wie soll ich sagen? Stunten oder Stuntfahren kenne ich tatsächlich noch so aus meiner Motorradfahrerjugend, die jetzt ja doch schon einige Semester her ist. Ich bin ja doch keine knackigen 24 mehr, sondern reise bald die 40. Und damals war das extrem spektakulär. Wie ist das damals gewesen? Genau, da gab es die Miami Zoo Crew. Sagt ihr das noch was? Kennst du das noch?
Sagt mir tatsächlich gar nicht so wirklich was.
Genau, also das war, wann war denn das? Ende der 90er, Anfang der 2000er war das, glaube ich, so der erste Stunt, also Sportsbike-Stunt, also Stuntfahren mit Rennmaschinen, beziehungsweise Supersportlern, der aus den Staaten rüberkam. Eben aus Miami, und die Miami Zoo Crew hieß Miami Zoo Crew, weil die damals die Mopeds, also GSX-R, 1000 K1 und sowas, also so diese ersten, die erste modernere Generation, mit Fell bespannt haben, also wie so Teddybären.
Okay, gut, dann kommen wir zueinander, weil dann ist es mir doch bekannt, ja.
Ah, genau. Genau.
Was haben die mit Fell bespannt? Das habe ich gerade nicht verstanden.
Die haben die Motorräder, die Verkleidung mit so einem Fellbezug, wie so bei einem Teddybär, überzogen, damit, wenn die auf die Schnauze fallen oder die Mopeds umkippen, nicht so schnell kaputt gehen und die Kleidung nicht verkratzen und so. Deswegen Miami Zoo Crew, und das war quasi so damals ultra spektakulär, so das erste, was mich so mega getriggert hat zum Thema Stunten. Allerdings, und jetzt komme ich, glaube ich, so zur ersten wichtigen Frage, hatte ich damals A, viel zu viel Schiss, und also, dass ich mein Moped kaputt mache und halt auch irgendwie nicht so wirklich die Möglichkeiten damit anzufangen. Wie kommt man denn heute zum Stuntfahren? Also du sagst, du machst das jetzt ein paar Jahre bis 24. Wie ging das denn los?
Also erstmal vorweg, man muss natürlich sagen, wenn man das mit der Miami Zoo Crew vergleicht, hat sich Stuntfahren extrem weiterentwickelt. Es ist seitdem dann doch schon sehr viel populärer geworden. Und dadurch kommt man heute, glaube ich, dann doch schon etwas leichter dazu als früher sicherlich. Man gilt heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr als der absolute Straßenchaot, wenn man sowas macht. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe da tatsächlich damals auch mein erstes großes Motorrad, eine Fireblade, gehabt und bin damit aber auch ganz normal über die Straßen gefahren, habe immer mal so ein bisschen bei 100 versucht, das Vorderrad hochzuziehen, was natürlich schon mal mega gefährlich ist.
Ja, direkt mal bei 100 anfangen, ne?
Ja, so hat so eine Tausender das halt hergegeben.
Ja.
Und fand das immer cool, auf dem Hinterrad zu fahren, war jetzt auch nicht der krasse Kurven- und Schnellfahrer. Und habe eigentlich die ganze Zeit nur Wheelies gemacht, aber wirklich völlig unkontrolliert und unprofessionell auf der öffentlichen Straße. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal bei einer Stuntshow bei mir in Schwerin, das ist die Stadt, wo ich herkomme, zugeguckt. Das waren damals die Hamburg Wheelie Kids. Die haben auf Supermotos Wheelies gemacht, noch sehr in den Kinderschuhen, aber schon für mich sehr beeindruckend, bei was für geringen Geschwindigkeiten man so ein Wheelie fahren kann, also wirklich bei Schrittgeschwindigkeit so ein Wheelie kontrollieren. Das war für mich unbegreiflich damals als so ein Tausender Sportlerfahrer, der mit 160 da runterkommt beim Wheelie. Und das hat mich schon ganz schön geflasht. Und ja, ich habe dann mich ein bisschen mit den Leuten da oder mit den Jungs angefreundet und das ist dann auch später eine sehr gute Freundschaft geworden. Ich bin heute auch noch Teil der Hamburg Wheelie Kids. Und die haben mich quasi eigentlich so an das ursprüngliche Stunt-Thema, also das wirklich alles ein bisschen kontrollierter zu machen, rangebracht.
Wann war das dann, also als du 18 warst oder was? Oder wann hattest du deine Fireblade?
Da war ich 19.
Mhm.
Und Ende 19, also als ich dann kurz vor 20 war, habe ich die Fireblade dann auch deswegen verkauft und mir auch eine Supermoto gekauft, eine KTM EXC 400 damals.
Ach, guck mal an.
Also, da wird es für mich tatsächlich schon irgendwie so ein bisschen spannend. Also, ich kenne die Hamburg Wheelie Kids oder beziehungsweise das, wie soll ich sagen, das Universum. Das sind ja doch einige Leute, die da inzwischen mit involviert sind. Und grundsätzlich ist ja über die Hamburg Wheelie Kids hinaus vieles so in diesem Super-Moto-Bereich unterwegs. Gerade wenn man sich hier so die Hamburger Größen anguckt, wie Blackout oder David Bost oder wenn man dann so in Richtung Süden geht, da gibt es dann das Ich Hazel und Grenzgänger und wen es da alles gibt. Aber die machen das ja alles, so wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, auf Super-Moto. Jetzt ist ja das Stunten, so wie ich es eben von früher kenne und so wie du es auch praktizierst, im Supersport, eigentlich so im Supersportbereich. Wie kommt das denn zusammen? Und warum machen das so wenige mit dem Supersportler? Warum nimmt man das kaum wahr? Wohingegen quasi Videos mit der Supermoto quasi überall zu sehen ist.
Also das ist natürlich bei mir ein wirklicher Werdegang. Als ich das erste Mal gesehen habe, hatte ich auch noch nicht wirklich Ahnung vom Stunten. Also man kannte natürlich den Begriff Stuntfahren, war damals halt wirklich mehr nur Wheelie, also sprich auf dem Hinterrad fahren. Aber man hat halt irgendwie angefangen und am Anfang war das dann halt immer noch so ein bisschen rowdy-mäßig auf der Straße beziehungsweise im Industriegebiet, bisschen auf dem Hinterrad fahren halt die ersten Wheelies üben und hat aber dann trotzdem versucht, das immer besser, kontrollierter zu machen, hat dann irgendwann verstanden, okay, wenn ich an einen Punkt komme beim Wheelie, wo ich eigentlich runterfallen oder hinten überkippen würde, muss ich die Fußbremse drücken, dann komme ich wieder zurück. Das versteht man dann langsam und lernt das Ganze zu kontrollieren. Und
so ganz kurz, eine Zwischenfrage, bis du das verstanden und gelernt hast, wie oft bist du hinten runtergefallen?
Tatsächlich habe ich, als ich meine KTM gekauft habe, da bin ich den ersten Tag mit einem Kumpel gefahren, da ging alles noch gut, durch die Fireblade hatte ich so ein bisschen das Gefühl dafür. Ja, und am zweiten Tag ging es dann gleich hinten runter, wo ich mir dann das Knie bis zum Knochen aufgerissen habe.
Oh, fuck.
Oh, mit dem Knie und Knochen hatten wir letzte Woche auch bei dir, Michel. Aber du bist definitiv kein Stuntfahrer, so wie ich dich kenne.
Nee, das hat mich dann doch sehr, sehr abgeschreckt. Und das wäre jetzt nämlich tatsächlich so der nächste Anreiz. Warum tut man sich das dann weiter an?
Ja, und ja, das war halt wirklich so der Punkt, wo dann alle gesagt haben, Junge, du übst das jetzt mal richtig und nicht einfach wild drauf los. Und da fängt dann genau das, was ich gerade angesprochen habe, an. Ja, ich lerne jetzt mit die Fußbremse dabei zu nutzen, den Wheelie langsamer zu fahren und runter zu bremsen und zu kontrollieren. Und das war quasi so der Einstiegspunkt. Und so ging das halt immer weiter. Man ist erstmal immer gerade ausgefahren, die Wheelies, hat auch mal versucht, einen Fuß auf die Sitzbank zu nehmen und quasi so halb im Stehen zu fahren. Und Stück für Stück wollte man halt immer mehr ausprobieren. Und das wurde dann immer professioneller. Am Anfang habe ich noch gesagt, ich will damit immer noch auf der Straße fahren können mit dieser KTM. So, und dann ist man nachher auf den ersten großen Stuntplätzen gefahren und hat sich gesagt, ja, Straße ist ja gut und schön, aber eigentlich kann ich hier viel mehr lernen auf so einem richtigen Platz. Und dann hat man auch angefangen, das Motorrad so anzupassen, dass die Übersetzung kürzer wurde. Das Motorrad wurde Stück für Stück immer straßenuntauglicher, aber halt für die Stuntgeschichte immer mehr erweitert quasi.
Darf ich mal noch kurz eine Zwischenfrage stellen, um noch zurückzuspringen? Ich bin hier ja der Social Media Spasti bei uns, der einfach überhaupt keinen Plan hat, was da alles passiert. Mal kurz nochmal zu diesen, wie heißen sie, Hamburg Wheelie Kids?
Ja, genau.
Kannst du da nochmal abholen, wer ist das alles? Also du hast gesagt, das ist irgendwie so eine Clique oder was, aber ist das schon jetzt irgendwie professionell organisiert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also Hamburg Wheelie Kids war vor allem früher, als ich sie kennengelernt habe, alles andere als professionell und das war eigentlich auch damals nie so wirklich die Absicht. Man kannte die Supermoto-Szene, also halt eben die Supermoto-Szene, die gerne Wheelies fährt und so weiter und die wollten damals quasi ein Stück weit hochziehen. Also man wollte der beste Wheelie-Fahrer von der ganzen Supermoto-Szene werden und wir haben auch damals, würde ich sagen, schon die Supermoto-Szene ziemlich geprägt damit. Aber wir waren halt wirklich kein eingetragener Verein. Wir haben nichts Professionelles betrieben. Wir sind einfach nur für uns auf irgendwelche kleinen Treffen gefahren und haben da quasi den dicken Max an der Stelle gemacht.
Ja, was ist das für eine Szene? Also wenn man jetzt Deutschrap hören würde, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, wir haben die Szene damals ganz schön gefickt. Aber offensichtlich sind wir hier glücklicherweise in einer anderen Branche unterwegs. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also zu mir, ich bin mit Supermoto, habe ich ehrlich gesagt gar nichts am Hut. Also ich kam einfach noch nicht so in Kontakt. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwas gegen diese Motorräder hätte oder so. Aber entsprechend kenne ich halt auch die Szene überhaupt nicht und kann das überhaupt nicht einordnen.
Ja, also das, was du, also der Vergleich, den du gerade gebracht hast mit der Rap-Szene, ist gar nicht so schlecht, weil früher, als das ganze Stuntfahren noch nicht so groß war, da waren wir wirklich gut für die Verhältnisse und wir haben uns wirklich so gefühlt wie die dicken Rapper und wenn wir auf den Platz gefahren sind, dann haben uns alle angeguckt und wir sind hier die Kings. So war das halt früher mit, ich sag mal, 19. Mhm. Da hat man sich dann in dem Moment wirklich wie die Dicken mit der Goldkette gefühlt.
Habt rasiert.
Genau, so kann man es ausdrücken. Ja, und so fing es halt an und man wollte halt weiter immer besser werden und weiter die Supermoto-Szene, also diese Art von Szene, ich rede jetzt nicht von Rennstrecke fahren oder ähnliches, wollte man halt anführen irgendwo ein Stück weit. Mhm.
Und jetzt sind wir da quasi immer noch im Supermoto-Bereich und du hast gesagt, du hast ja die KTM gehabt. Wie kam es denn für dich zum Sprung zu diesen Supersportlern? Weil das ist ja dann nochmal ein komplett anderer Bereich, wahrscheinlich nochmal eine komplett andere Szene, weil da ja auch viel, 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 viel mehr technischer Aufwand dahinter steckt. Du hast es ja gerade schon angedeutet, dass an den Mopeds da wirklich sehr, sehr viel gemacht werden muss, um da überhaupt das rauszuholen, was dann in diesen, in der Performance zu sehen ist.
Ja, also ich habe ja eben schon angesprochen, man hat angefangen, das Motorrad immer mehr umzubauen. Man hat immer mehr Stuntteile rangebaut. Es gibt dann nachher so etwas, das nennt sich Handbrake. Das ist quasi eine Fußbremse, die habe ich ja schon gesagt, oder eine Hinterradbremse, die man ja nutzt, um den Wheelie zu kontrollieren, die wird an den Lenker gelegt. Also unter die Kupplung hat man noch eine Bremse. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, denke ich. So und so hat man halt sein Stuntbike aufgebaut und dann sind wir irgendwann tatsächlich mal auf ein richtiges Stunt-Treffen gefahren. Das sind die German Stunt Days. Das ist eine große Veranstaltung in Zerbst in Sachsen-Anhalt. Die ist jedes Jahr und das ist, kann man sich wie ein Riesenfestival für Stuntfahrer vorstellen. Und da sind wir noch als Supermoto-Fahrer hingefahren, aber da ist es tatsächlich so, dass auch sehr viele, ich sag mal, Oldschool-Fahrer, die halt wahrscheinlich gerade diese, wie hießen sie?
Miami Zoo Crew,
ja. Früher extrem gehypt haben und solche Leute waren halt da und das waren halt richtige Stuntfahrer und Sportbike-Stuntfahrer. Und man hat das alles gesehen und man war schon cool mit der Supermoto, was man so machen konnte, aber man hat dann irgendwie gesehen, die Meta-Sportler, die können noch mal wesentlich mehr. Und nach diesen German Stunt Days hatte ich immer noch so die Ambition, ja, ich will trotzdem auf der Supermoto so gut werden wie die Sportlerfahrer, habe dann aber für mich irgendwann realisiert, ja, es geht hier nicht mehr weiter so richtig. Ich habe jetzt für damalige Verhältnisse das Trickpensum ganz schön ausgeschöpft, aber ich will weiter, ich will mehr, ich will besser. Und dann kam für mich irgendwann der Sprung und ich habe neulich gerade eine Facebook-Erinnerung bekommen. Ich glaube, 4 Jahre ist es jetzt her, da habe ich mir dann meine erste Sportler gekauft. Für 2000 Euro bereits umgebaut auf Stunt, sehr spartanisch umgebaut. Das war eine Kawasaki Ninja ZX6R, also eine mit 636 Motor von 2003. Mhm. Die habe ich mir in der Nähe von Berlin gekauft und habe vorher natürlich schon mit ganz vielen Sportbike-Stuntfahrern geredet und auch mal so ein Ding probiert zu fahren. Und ja, es war ein Riesensprung von der Supermoto mit, ich sag mal, 120 Kilo und knapp 50 PS, ja, auf ein 200 Kilo Bike mit über 100 PS, ne?
Da muss ich jetzt auch nochmal eine völlig unbedarfte und dumme Frage vermutlich stellen. Du hast ja gerade das Gewicht angedeutet und man sieht ja auch, dass so viele Supermoto-Fahrer Wheelies und sowas machen. Also der Motor gibt das ja relativ leicht her. Warum kann ich denn mit einer Supermoto in dem Stunt-Bereich bei den Tricks und den Möglichkeiten nicht dahin gehen, wie ich es mit dem Sportler machen kann? Weil das Sportbike ist doch 80 Kilo schwerer und braucht viel, viel höhere Drehzahlen, um überhaupt Drehmoment zu entwickeln und die Kiste irgendwie hochzubekommen. Warum ist ein Sportmotorrad so viel besser für Stunten geeignet als ein Supermoto?
Eigentlich sind das gar nicht so große Unterschiede. Und heutzutage kann man auch, muss man dazu sagen, oder machen Leute viel mehr mit der Supermoto als ich damals, als ich meinte, ich habe jetzt alles gelernt, muss man dazu sagen. Fakt ist aber einfach, zum einen, der Motor gibt etwas ganz anderes her. Es ist zum einen die Leistung einer Sportler, der ruhige, gleichmäßige Vierzylinder im Vergleich zu der ruppigen Einzylinder. Und vor allem ein Sportbike, wenn man sich mal so ein Stuntbike anguckt, hat sehr viele verschiedene Stufen. Also wir stehen ja natürlich, also wenn wir ein Wheelie fahren, wir sitzen ja nicht nur, muss man dazu sagen. Wenn ich irgendwas überspringe, weil es für mich zu selbstverständlich ist, unterbrecht mich gerne.
Ich habe schon noch ein paar Fragen im Pedo, aber fahr erstmal fort.
Genau, also man hat halt auf seiner Sportler sehr viele Stufen quasi, auf denen man verschiedene Tricks machen kann. Man hat den Sozius-Sitz, auf dem man stehen kann, man baut sich den Tank so um, dass man auf dem sitzen oder stehen kann. Und durch das den ruhigen Motor, man dreht das Standgas höher, das läuft bei mir zum Beispiel auf über 4000 Umdrehungen im Standgas und dadurch kann man dann Tricks machen, wie die Hände komplett im Wheelie vom Lenker wegzunehmen, weil das Standgas einen einfach hochdrückt. Geht alles mit einer Supermoto auch, mit einer Sportler aber durch die große Leistung und den ruhigen Motor wesentlich besser.
Ja, und da jetzt nochmal kurz zurückzugehen auf die ursprüngliche Thematik. Du hast ja gesagt, du hast dann gemerkt, oh, du warst so an dem Maximum, was damals irgendwie mit der Supermoto ging, als du dann auch die Leute da auf der, wie hieß das, Stunt Convention oder wie hieß dieses? Ja, das da gesehen hast. Wo warst du denn da und was hast du denn dann für Tricks gesehen? Also wir haben jetzt viel über Wheelie gesprochen, ist verstanden. Ich kann mir auch vorstellen, Wheelie dann eben irgendwie im Stehen fahren, hinten drauf sitzen, irgendwie draufstehen, solche Geschichten. Aber was hast du da gesehen und was waren das eben für neue Tricks, um das auch einfach mal vom Niveau so ein bisschen einzuordnen?
Sowas ist natürlich schwer bildlich zu beschreiben. Am besten ist natürlich bei sowas, wenn man sich dann tatsächlich mal ein Video anguckt bei YouTube, ja, was da so geht. Ja. Aber im Grunde genommen...
Ich nehme an, ihr habt auch einen Kanal, ne?
Wir haben auch einen Kanal. Dazu muss man sagen, die Professionalität im Stunten haben nur gewisse Leute bei uns weitergeführt. Also der YouTube-Kanal zielt nicht auf das professionelle Stuntfahren ab, möchte ich einmal vornehmen. Okay. Also was ich da so gesehen habe, erstens, da gab es so kleine Contests, zum Beispiel Longest Stoppie Contest. So, und ein Kumpel von mir hat mit seiner Supermoto auch teilgenommen und der konnte gute Stoppies, aber die Sportler konnten einfach so viel besser beschleunigen, weil einfach die Leistung da ist, die Gänge länger sind. Und die haben so lange Stoppies da einfach auf den Platz hingelegt. Das fand ich schon mal mega krass zu sehen. Dann die Wheelies, die fahren im Wheelie in einem Kreis, das ist der sogenannte Circle, also man dreht quasi unendlich Kreise und stehen dabei einfach mit den Füßen auf dem Lenker. So.
Hey, was?
What?
So, also eine Hand ist immer noch am Lenker. Also, ist mittlerweile einer meiner Lieblingstricks, die ich je gelernt habe. Kann ich mittlerweile auch, war damals ein Riesenziel. Und klingt jetzt sehr unvorstellbar, aber das ist der sogenannte Watchtower, also der Wachturm quasi. Und das war einfach, das war für mich als Supermotofahrer, so wie für euch gerade wahrscheinlich, unvorstellbar.
Also ganz wegen dieser Unvorstellbarkeit, du hast ja mit Sicherheit Trainingsvideos auf YouTube, in denen man sich das mal anschauen kann. Kleine Bemerkung hier, wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes, damit ihr einfach mal seht, wovon hier tatsächlich gerade gesprochen wird. Hauen wir auf jeden Fall mit rein.
Ja, ich schaue mir das auch mal auf jeden Fall noch an.
Gerne auch bei Instagram gucken, da sieht man das in Bildern immer sehr schön abgebildet. Also da versuche ich das ganz gut darzustellen.
Geil, okay. Und das waren dann also so, aber wie ging dann der nächste Schritt? Also du hast ja ein Moped gekauft, aber ich meine, habt ihr euch das dann alles selbst beigebracht? Wie bist du überhaupt so grundsätzlich drauf? Bist du ein sehr sportlicher Typ? Also ich habe mich schon mal ein bisschen angeschaut, wer du so bist, was du machst. So ganz unvorbereitet bin ich dann, auch wenn es so wirkt, hier nicht reingegangen. Ich meine, du bist ja jetzt ganz offensichtlich keine Couch-Potato, aber warst du irgendwie davor früher irgendwie Athlet, Turner, was weiß ich, weil das sind ja doch ganz andere Bewegungen, als man sie normalerweise mit Motorradfahren in Verbindung bringt.
Ja, also man muss wirklich sagen, hinter diesem Sport steckt wirklich ein Leistungssport und der auch wirklich körperlich viel abfordert. Ich war tatsächlich früher 8 Jahre lang im Breakdance tätig.
Aha.
Muss man aber dazu sagen, ist glaube ich keine grundsätzliche Voraussetzung. Also ich kenne auch genug Stuntfahrer, die haben wirklich mit dem Stuntfahren angefangen. Aber umso professioneller man wird, desto mehr muss man auch auf seinen Körper achten. Und es reicht bei mir wirklich nicht nur das Training zu machen, sondern ich trainiere auch noch nach dem Stunt-Training meinen Körper tatsächlich. Also wirklich, um Kondition zu haben, um fit zu sein, um das Gleichgewicht zu trainieren und so weiter.
Also bist du jemand, der locker mal einen Flickflack kann oder zumindest einen Handstand?
Tatsächlich kann ich das, aber das ist, glaube ich, auch durch das Breakdance geschuldet. Ich kann auch einen Rückwärtssalto und so weiter. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt auch nicht so viele, die das tatsächlich können im Stuntfahren.
Okay, aber das heißt, so eine gewisse Veranlagung war auch vorher, vor dem Wheelie-Fahren schon mal da, wie soll man sagen, mit dem Körper athletisch zu sein, nenne ich mal.
Ich fand sowieso schon immer Freestyle-Sportarten, was auch immer es war. Also ich meine, Breakdance und Hip-Hop ist ja nun mal sehr klassisch Freestyle. Ich fand auch BMX und Skateboard fahren alles cool und es war schon immer so meine Sache. So Go-Kart fahren, Rennfahren war ich immer mega schlecht. Das konnte ich nie. Aber alles, was so Freestyle war und Fußball, so kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Aber dieses ganze Freestyle, das war schon immer meins.
Aber wie kam denn dann der Wunsch zum Motorradfahren, wenn du sagst, eigentlich beim, also jetzt gehen wir nochmal ganz viele Schritte zurück, aber wie kamst du denn dann überhaupt dazu, dir eine Rennmaschine zu kaufen, wenn du eigentlich sagst, ja, das Freestyle hat dir Bock gemacht, aber so Kartfahren, Schnellfahren war eigentlich gar nicht so dein Haupteinsatzgebiet.
Ja, also ich muss sagen, das ganze Social Media hat dem Ganzen auch viel dazu getan. Also ich habe mit 16, weil ich vom Dorf komme, meinen A1-Führerschein gemacht, damit man halt nicht mehr mit dem Bus fahren muss. Und bin dann mit der A1-Maschine, mit einer WR125 damals halt von A nach B gedüst, die erste Freundin besucht und keine Ahnung was. Viel mehr war es zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht. Also es war wirklich so der Autoersatz mit 16.
Was war denn zuerst da, die Freundin oder das Motorrad?
Oh, jetzt muss ich überlegen. Tatsächlich, dass
okay, weil vielleicht hätte es ja sonst eine Kausalität gegeben. Darauf habe ich zumindest immer gehofft mit meinem ersten Motorrad. Hat sich aber leider nicht eingestellt.
Ja, Dito, hier auch. Ne?
Das stellt man sich immer ziemlich cool vor, aber irgendwie war es nicht so.
Also an alle Junggesellen da draußen, das Motorrad allein bringt es wohl nicht. Ihr müsst doch noch mit euch selbst irgendwie überzeugen.
Ja, macht ein bisschen Freestyle, Breakdance und so. Da geht es auf jeden Fall besser.
Ja, und erstes Motorrad von A nach B damit gefahren und das war's dann auch. Und mit 18, also kurz bevor ich 18 wurde, dachte ich mir auch, ja, vielleicht auch einfach nur ein Auto. Dann habe ich aber irgendwann noch ein paar andere Fahrer kennengelernt, die halt Spaß am Motorradfahren hatten. Und dann hat es auch für mich angefangen, Spaß zu machen. Also wirklich aus Spaß zu fahren, einfach einen Nachmittag mal umherdüsen. Bei uns ist die Ostsee ganz in der Nähe. So in die Richtung. Mhm. Und dann habe ich bis 19 tatsächlich noch die WR gefahren. Ich hatte schon den A2-Führerschein, habe dann aber Kumpels aus der Schule früher wieder getroffen und der hatte seine erste GSX-R 1000K3 war das. Also die 2003er GSX-R. Und der hat mich dann auch tatsächlich fahren lassen einmal und ich war einfach so geflasht, wie, also es war wieder mal so ein unbeschreiblicher Moment, wie schnell so ein Motorrad sein kann. Mhm. Damit war ich quasi angefixt in dem Thema. Dann musste es auf jeden Fall ein Sportler sein. Dann hat man sich auf YouTube die ganzen Videos angeguckt von diesen unglaublich schnellen Fahrern und ja, dann war es eigentlich geschehen.
Und ich meine, wir waren alle irgendwie jung und dumm. Das hat in diesem Podcast schon die eine oder andere Folge begleitet. Michel und ich haben es leider nie geschafft, irgendwie das Vorderrad mal
kontrolliert,
cool nach oben, das heißt, kontrolliert und cool nach oben zu lupfen. Aber bei dir hat das offensichtlich besser funktioniert. Und ich meine, bis zu einem gewissen Grad kann man das ja einfach machen. Aber früher oder später kommt doch der Punkt, wo du sagen musst, Mama, Papa, in meiner Freizeit fahre ich übrigens gerne auf dem Hinterrad durch die Gegend.
Ja, das, das spiegelt mein Leben ganz gut wider. Ja, man hat, wie habe ich ja erzählt, mit der Sportler dann die ersten so eine Gas-Wheelies, also einfach nur am Gas drehen und irgendwie kommt das Vorderrad hoch, die Tausender macht's mit. Und ja, und ich sag bis heute, ich bin so glücklich, dass das niemals schiefgegangen ist, weil ich war da wirklich mit 160 auf dem Hinterrad unterwegs. Mhm. Und habe das auch immer, ja, bin da für mich umhergefahren auf der Landstraße und wenn man dann mal mit Papa eine Tour gefahren ist, dann hat man versucht, sich zusammenzureißen. Aber das ging auch nur bis zum gewissen Punkt, bis Papa das dann irgendwie gesehen hat und der war völlig schockiert und enttäuscht, wie ich denn so fahren könnte.
Junge, was machst du da?
Ja, genau so war es halt tatsächlich. Und ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Aber wie habt ihr das dann gemanagt? Weil ich meine, er hat das dann ja gesehen. Vielleicht hat er ja versucht, dich zu enterben, aber am Ende des Tages hat er offensichtlich kein Mittel gefunden, um dich am Boden zu halten. Also du hast es ja selbst gesagt, das wurde dann irgendwann so ein bisschen professioneller auch. Industriegebiet hier und da. Aber ich glaube, meine Eltern hätten mir halt die Ohren lang gezogen, wenn ich gesagt hätte, so, ich gehe jetzt mal hier ins Industriegebiet und versuche hier mal ein bisschen einen auf Stuntfahrer zu machen.
Also so wie das tatsächlich für mich ein langer Werdegang zum richtigen Stuntfahrer hin war, war es eigentlich fast ein noch längerer Werdegang, so die Eltern davon zu überzeugen, dass das was Ernstes ist. Ich habe, als ich dann meine KTM hatte, da dann die Kids, also ich sag heute, wenn man richtig Wheelie fahren möchte oder richtig Stunt fahren sowieso, man wird sich auf die Schnauze packen, das ist einfach so. Und das ist halt auch sehr oft passiert. Die Kiste lag andauernd, alles, die ganze Plastik, die ganzen Plastikteile sind abgebrochen. Und für meinen Vater war das damals nur ein reines Motorrad hinrichten am Anfang. So, der war, und dann kam er nach Hause und irgendwas war wieder krumm und oh, warum machst du das nächste Motorrad kaputt und kannst du es denn nicht? Und so, so ging
mein
das.
Mein Kind ist ein Versager.
Ja,
aber wenn dein Kind irgendwie auf einem Rad professionell da durch die Straße fährt und sich dann ab und zu mault und du sagst zu ihm, sag mal, kannst du es denn nicht?
Also, ja, also hat wirklich lange gedauert, bis das Anerkennung gefunden hat, muss ich dazu sagen.
Aber darf ich mal anders fragen? Du hast es ja eben schon gesagt, du hast da ganz schön Material hingeschlachtet. Warst du damals noch in der Schule oder warst du in der Ausbildung oder wie hast du das Ganze denn finanziert? Und ich denke mal, auch Reifen und Co. und Verschleißteile sind ja ordentlich ins Budget geschlagen, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe mit 19 ein duales Studium angefangen und ich glaube, hätte ich kein duales Studium, sondern ein normales Studium gewählt, dann wäre das alles auch nicht so gut möglich gewesen. Mhm. Also ich habe quasi in meinem Studium schon ganz gutes Geld verdient für einen Studenten. Und konnte es mir damit ganz gut leisten. Und so eine Supermoto, muss man dazu sagen, die sieht zwar irgendwann nicht mehr so schön aus, aber sie bleibt fahrbar und steckt auch einiges weg. Thema Reifen war immer ein Thema oder ist sowieso für jeden Stuntfahrer irgendwie ein Thema. Als man noch nur Wheelies gefahren war oder ist, hat man sich dann einfach Altreifen von irgendeinem Reifenhändler geholt, die halt wirklich schon Glatze waren, also wirklich gar kein Profil mehr. Aber für unsere Zwecke war es halt damals okay, einfach draufgezogen und irgendwie gefahren damit.
Wieder den nächsten Begriff gelernt, wie man so einen Reifen nennt, okay?
Jetzt hast du ja quasi schon angedeutet, ne, die Supermoto immer zusammengeritten und irgendwann dieser Sprung auf die Kawasaki ZX636. Genau. Und die hast du damals gekauft für 2000 Euro so als ja schon so hingeklöppeltes Stunt-Moped. Genau. Jetzt habe ich quasi deine Umbaustory mir auf Instagram angeschaut. Kurzer Seitenhieb an der Stelle, er hat es ja gerade schon angedeutet, Tommy HWK ist der Accountname, wenn ihr euch das angucken wollt. Und das ist ja, also A, ein riesenkomplexes und aufwendiges Projekt. Also was da an Teilen verbaut wurde, das macht jedem Rennmotorrad Ehre. Wie hast du das mit Werkstatt? Hast du das tatsächlich alles selber gemacht? Weil da ist wäre die nächste große Schwierigkeit bei mir, dass tatsächlich, obwohl ich so lange Moped fahre, die technischen Skills einfach nicht vorhanden sind, als dass ich mir eine Handbrake mit zusätzlichen Bremssätteln irgendwie an die Hinterradfelge klöppeln könnte und das Moped halt umbauen. Das ist ja ein immenser Aufwand. Machst du das selber?
Also als ich mit der Sportler damals, also meiner ersten Sportler, meiner Firebird, die ich auf der Straße gefahren bin, da konnte ich kaum eine Schraube reindrehen in die Verkleidung. heute werde ich tatsächlich bei YouTube-Videos gefragt, ob ich Zweiradmechaniker wäre. Und das ist halt einfach tatsächlich auch über die ganzen Jahre ein Learning-by-Doing-Prozess gewesen. Man hat als Stuntfahrer halt nicht die Möglichkeit, dieses Motorrad jedes Mal in die Werkstatt zu bringen. Weil dann ist man wirklich eine Menge an Geld und vor allem zeitlos. Und man hat dann angefangen, einfach von anderen zu lernen, wie mache ich einen Ölwechsel, wie wechsle ich Bremsbeläge. Das sind ja alles relativ triviale Sachen, aber damals war es für mich ein großes Ding. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und so hat man halt Stück für Stück immer mal, ja, man musste sich einfach rantrauen irgendwie. Man hat es immer versucht, Stück für Stück das Motorrad besser kennenzulernen, auch was seine einzelnen Bestandteile angeht.
Einzelbestandteile, guter Punkt. Wenn wir von dieser ZX6R sprechen, ne? Ich glaube, du fährst jetzt auch noch eine ZX6R, ne?
Das ist richtig, genau, bloß eine etwas neuere.
Inwieweit unterscheidet sich denn, mal abgesehen von der Handbrake, von der wir jetzt schon gehört haben, und von dem eingedellten Tank, inwieweit unterscheidet sich denn ein Stunt-Motorrad von einer handelsüblichen ZX6R? Also können ja da quasi bei deinem Moped bleiben.
Ja, also auffällig ist natürlich bei den meisten Stuntfahrern, dass sie die Verkleidung abbauen. Ist kein Muss, aber machen halt viele, weil Verkleidung geht extrem schnell kaputt. Das ist halt immer auffällig. Also man sagt, das ist eine Sportler, aber es sieht halt aus wie ein Naked Bike, weil einfach die Verkleidung ab ist. Sehr auffällig ist oder wichtig vor allem sind die Crash Cages, also quasi die Sturzkäfige oder Sturzrahmen, wie auch immer man es nennen möchte. Von der Straßensportler kennt man diese kleinen Sturzpads, die reichen natürlich beim Stunten nicht. Die Motordeckel würden trotzdem einen mitkriegen, deswegen hat man halt etwas größere, ich sag mal, Schutzrahmen an der Seite, die halt wirklich das Motorrad ein Stück weit abfangen und dafür sorgen, dass es nicht komplett auf der Seite liegt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und vor allem die Übersetzung. Du hast ja vorhin schon gesagt, ja, so eine Sportler, die braucht ja viel mehr Drehzahl, um hochzukommen und so weiter. Das ist auch nicht falsch und deswegen baut man eine deutlich kürzere Übersetzung, dass halt das Drehmoment schon von unten kommt, die ist dann kürzer übersetzt, die Drehzahl kommt natürlich dann dementsprechend schneller, beziehungsweise das Motorrad kommt dann auch sehr viel schneller hoch in den Wheelie. Das sind so, glaube ich, auf den ersten Blick so die größten Veränderungen, würde ich jetzt sagen.
Und dann wahrscheinlich Blinker ab, Spiegel ab und sowas, was verhindert, dass das noch eine Straßenzulassung haben kann.
Selbstverständlich. Okay, ja, das habe ich jetzt schon wieder vorausgesetzt, sorry. Da ist nachher nichts mehr dran, was irgendwie mit STVO zu tun hat. Licht, Blinker, geht alles kaputt, stört, braucht man überhaupt nicht auf abgesperrten Platz, wozu auch, alles weg damit.
Okay, verstehe. Und wann kamst du das erste Mal mit nennenswerten Blessuren nach Hause?
Tatsächlich bei meinem oder nach meinem ersten Training mit meiner neuen Sportler.
Oh,
scheiße.
Oh.
Diese Sportbikes, die Sportbike-Stunt-Szene ist wesentlich älter als die Supermoto-Stunt-Szene. Das heißt, die Leute, die sich damit beschäftigen haben, früher war ja der ganze Zweiradmechaniker und die ganzen Mechaniker oder generell diese Handwerksjob, glaube ich, noch ein bisschen mehr verbreitet als heutzutage. Heute gibt's ja Informatiker und keine Ahnung was. Und die ganzen Stuntfahrer von damals, die hatten alle eine unglaubliche handwerkliche Begabung und haben die Motorräder echt krass umgebaut. Und dementsprechend gibt's da schon sehr viel mehr an Stuntparts und Umbauten, Umbaumöglichkeiten. Und das führt auch irgendwo dazu, oder führte, dass die Bremsen, die man an so eine Stuntsportler baut, wesentlich größer sind, also wesentlich krasser dimensioniert. Ich habe an meinem Stuntbike an der Hinterradbremse, man kennt ja die originale Hinterradbremse, so ein kleiner 1-2 Kolben Bremssattel. Mhm. Ich habe einfach hinten 3 Bremssättel, die sonst vorne dran sind.
Warum das?
Ja.
Bremse ist tatsächlich, glaube ich, für einen Laien sehr unterschätzt, ist aber beim Stuntfahren extrem wichtig. Die Bremskraft sorgt dafür, dass man sich auch bei hohen Geschwindigkeiten vom Wheelie wieder zurückholen kann. Ich mache bestimmte Sprünge, wo ich mich so hoch katapultieren muss. Deswegen habe ich eine extrem große Bremsscheibe und halt auch die großen Bremssättel mit wirklich extrem viel Leistung.
Ah, okay. Aber ich denke jetzt hier gerade Hinterradbremse, wir müssen gleich wieder zur eigentlichen Frage zurückkommen, den Blessuren. Nur jetzt gerade, das interessiert mich natürlich auch, wenn du jetzt so ein Wheelie hast, keine Ahnung, wie gesagt, ich kann das ja nicht, ich probiere das immer auf dem Mountainbike, da komme ich mittlerweile auch ein paar Meter weit und weiß dann aber auch, ja okay, wenn ich jetzt, bevor ich mich hinten überschlage, reicht ja eigentlich immer so ein leichter Druck, um das Vorderrad wieder runterzubekommen. Mhm. Also dass man jetzt hier gleich so drei Kolben oder was da verbaut, also braucht man denn so viel mehr und geht das nicht zur Lasten der Dosierbarkeit, weil dann haut es ja da direkt voll den Anker in Teer.
Das Thema greifen wir gleich auf, wenn es um die Blessuren geht nochmal.
Da schließt sich der Kreis.
Genau, aber bevor wir dazu kommen, ja, also man fängt oft auch mit kleineren Bremsen an und das geht auch erstmal um halt ein bisschen den Wheelie am Kipppunkt, also der sogenannte Kipppunkt ist halt der Punkt, wo man entweder nach vorne oder nach hinten fällt und dafür reicht eine normale Bremse, aber wir machen ja Sachen, da gehen wir so tief im Wheelie, dass wir unser Heck schleifen lassen oder dass wir uns aus der Geschwindigkeit heraus bis in Handstand im Wheelie katapultieren. Ist wahrscheinlich der nächste schwer vorstellbar.
Alter. Ja, jetzt hat es selbst bei mir ausgesetzt und ich habe ja schon ein bisschen was gesehen. Hä? Ja,
also, oder halt Sprünge, dass man mit den Füßen durch den Lenker durchspringt und. Und da umso mehr Bremskraft, desto besser. Also ich sage immer, viel Bremskraft hilft viel. Und man hat dann natürlich entsprechende Bremspumpen, die dann so dimensioniert sind, dass man es auch noch halbwegs dosiert kriegt. Aber man muss es natürlich dosieren lernen.
Ja, und das hat beim ersten oder zweiten Tag mit der Superbike dann offensichtlich nicht ganz funktioniert.
Genau, also ich kam halt frisch von der Supermoto. Ich bin schon mal ein bisschen Sportler gefahren, also auch Stuntsportler und so, alles cool. So, aber dann habe ich das halt geübt und eine Sportler holt sich auch ganz anders in den Wheelie hoch als eine Supermoto. Eine Supermoto kommt relativ leicht hoch, die macht das durch ihr Drehmoment ganz easy und bei der Sportler musst du halt schon mal, man holt ja ein Wheelie hoch, also als Stuntfahrer, man zieht die Kupplung, gibt Gas, lässt die Kupplung springen. So macht man jeden Wheelie. Und da muss man bei einer Sportler schon ein bisschen mehr Gas geben, um halt die entsprechende Drehzahl zu bekommen. Und das habe ich halt immer geübt, wollte relativ schnell an den Kipppunkt kommen, bis ich mich dann irgendwann mal zu schnell hochgeschossen habe. War aus meinen Reflexen heraus kein Problem, habe sofort die Fußbremse gedrückt. Aber halt eben so doll, wie ich es auf der Supermoto gemacht hätte. Und habe mich damit halt von einem wirklich hohen Wheelie direkt über den Lenker hinaus katapultiert.
Sprichwörtlich katapultiert. Leck mich.
Ja, lag. Das ist übrigens die sogenannte Mousetrap, ist sehr bekannt beim Sportbike-Stunt. Übersetzt auf Deutsch Mausefall.
Moped auf dich drauf.
Nee, also Mousetrap ist halt wirklich der Vorgang, voll hart in die Bremse ankern und sich voll rüberschmeißen. Also quasi wie eine Mausefalle, die halt voll zukommt.
Ja, okay. Also ja, nicht zwangsläufig auch das Moped dann auf dich drauf, weil das hätte ich jetzt so mit diesem Mausefallenbügel, der dann quasi den Stuntfahrer noch zu Brei drückt.
Gehört nicht zur Mousetrap, gehörte aber zu diesem Stunt, der mir da tatsächlich passiert ist.
Oh, schön. Oh.
Das Motorrad lag auf mir drauf, ich war es nicht gewohnt, 200 Kilo auf mir liegen zu haben. Da habe ich nicht mehr runterbekommen. Der Sturz war erstmal nicht so schlimm. Dann kam aber ein Kumpel, der an dem Tag Fotos machen wollte, der hatte nicht so viel Ahnung von Motorrädern. Der Gang war noch drin, das Hinterrad drehte freudig und er wollte die Kiste aufheben, ohne den Kill-Switch vorher zu drücken. Das Motorrad wollte wieder losfahren, ist mir so übers Bein gefahren, dass ich eine riesen Brandwunde an der Wade
hatte. Oh, scheiße.
Ja, und das war tatsächlich so die erste nennenswerte Blessur. Ich habe auch eine kleine Narbe noch an der Wade davon.
Da stelle ich mir schmerzhaft vor. So eine fette Brandwunde drauf. Eieiei.
Ich muss gerade sagen, wir hatten in der letzten Folge mehrmals die Frage, okay, gab es irgendwann in deiner Motorrad-Karriere mal so diesen Punkt, an dem du dich gefragt hast, ist es vielleicht besser aufzuhören? Das war aber bei dir da nicht der Fall.
Nein, also das habe ich schon beim Supermoto-Fahren gelernt. Stürze gehören dazu und das Beste ist, sofort wieder aufs Motorrad zu steigen. Das sagt man, glaube ich, auch beim Reitsport und keine Ahnung.
Das haben wir letzte Woche in der Folge tatsächlich genauso gesagt.
Ja, super. Also es ist halt wirklich so und ich habe das in der Vergangenheit gelernt, habe mich mal hingepackt und dachte, okay, jetzt reicht's für heute. Und das habe ich so bereut, weil bis ich den Trick wieder konnte, habe ich ewig gebraucht, weil ich einfach so eine Panik davor hatte. Und seitdem habe ich mir dann immer gesagt, gleich wieder rauf, nochmal machen.
Und weil du eben auch sagtest, du warst es zu dem Zeitpunkt nicht gewohnt, 200 Kilo auf dir drauf zu haben. Hat sich das denn verändert?
Man lernt unbewusst, also ich glaube, man nimmt wirklich viel an Muskelkraft, jetzt keine sichtbare, man wird nicht zum Schrank, aber man muss das Motorrad so oft aufheben und wenn ich Neulinge sehe, wie die sich da schwer tun, das Motorrad aufzuheben, dann denke ich, ja, für mich ist das recht easy, muss ich sagen.
Easy, okay. Aber ich habe dich eben unterbrochen, entschuldige, das ist meine Eigenart.
Ja, kein Problem. Ja, zum Thema Blessuren, ich muss immer wieder sagen, toi, 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 und ich klopfe dreimal auf meinen Holztisch. Es ist nichts wirklich Schlimmes bisher passiert. Also man hat sich mal einen Finger, ein Handgelenk verstaucht, angestaucht. Ich habe mir, glaube ich, auch schon zweimal den großen Zeh gebrochen. Da bin ich mir nicht so sicher, ich bin nie zum Arzt gegangen. Aber der tat dann eine Weile weh. Aber es war jetzt bei mir nie so, dass ich mir wirklich komplett was gebrochen habe und ins Krankenhaus musste.
Okay, aber wie bricht man sich denn bitte den... Also okay, Michael, ich will dich mal zu Wort kommen lassen,
Entschuldigung. Nee, kein Problem. Also die Frage hat mich auch interessiert und ich habe dann gleich noch eine zweite hinterher. Feuerfrei. Also erstmal, wie bricht man sich beim Sandfahren zweimal oder wie kommt es überhaupt dazu, dass man sich den großen Zeh bricht?
Ja, also man lernt beim Stuntfahren, wie man richtig abspringt. Am Anfang hat man gelernt, wirklich von der Sportler, spring weg vom Motorrad, weil das Ding reißt sich um. Irgendwann, als man das dann gut unter Kontrolle hat, ich lerne mittlerweile so zu fallen, dass ich möglichst das Motorrad auch nicht allzu doll wegschmeiße. Und ja, aber man springt halt wirklich manchmal von einem Meter oder höher runter. Und wenn man dann doof aufkommt oder irgendwie doof landet, dann kann das auch mal richtig wehtun, auch im großen Zeh.
Oh, okay, so und jetzt das Thema, was bei uns in den Sendungen immer mal wieder aufkommt, weil wir eben auch über Unfälle und Sport und Motorradfahren und aktiv und so quatschen, ist natürlich ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang Schutzkleidung. Die gibt es ja aber beim Stunten, ich sag jetzt mal, außer einem offenen Helm, eigentlich nicht Rückenprotektor vielleicht. Also das ist zumindest das, was ich so vor Augen habe. Nutzt du da irgendwie noch mehr? Also es gibt ja auch so aus dem Motocross diese Oberteile, wo halt dann quasi Schultern und Ellenbogen noch mitgeschützt sind. Und wie machst du es mit Knien und Knöcheln und so? Nutzt man da irgendwas? Oder ist es in der Regel Praxis, so wie man es quasi auch aus den Videos kennt, dass halt einfach gefühlt in kurzen Hosen und T-Shirt gestuntet wird?
Also, als man 19 war und ein bisschen umher mit der Supermoto, da war es natürlich besonders cool, besonders wenig Schutzkleidung zu tragen. Habe ich nach meinem ersten Kniecrash aber schon gemerkt, dass das nicht so eine gute Idee ist. Seitdem habe ich tatsächlich immer Knieschoner getragen. Viel MX-Knieschoner, waren mir aber irgendwann zu unbeweglich. Heute trage ich bei jedem Training natürlich einen Helm. Ein Rückenprotektor ist das Allerwichtigste. Ich bin schon so oft auf den Rücken geklatscht und war so froh über den. Aber auch, ich trage Knieschoner, das sind aber so Soft-Knieschoner und auch Ellbogenschoner, die man eher so aus dem BMX-Bereich kennt. Die sind beweglich, aber dämpfen den Sturz halt doch gut ab. So. Mhm. Und die trage ich einfach aus dem Grund, ich würde es auch immer, und ich sage es auch jedem, der auf dem Stuntsport keine, also Stuntsport, neuer Fachbegriff, das ist quasi der abgesperrte Trainingsplatz, der ohne Schutz rumfährt und sich irgendwie auf Ellbogen oder irgendwas packt, dann sage ich ihnen jedes Mal, ey, selbst schuld, du hast jetzt die Ausfallzeit vom Training. Und das habe ich gemerkt, ich wollte halt einfach jeden Tag trainieren damals und wenn ich mich verletze, dann ist das meine Ausfallzeit meines Trainings und ich verliere Zeit. Und deswegen habe ich gesagt, immer Ellbogenschoner, immer Knieschoner, Rückenprotektor und Helm sowieso.
Eigentlich so eine triviale Erkenntnis, aber die wir uns alle mal zu Herzen nehmen sollten. Michel eigentlich auch, du und ich, wenn wir im T-Shirt zum Bäcker fahren sozusagen, hatten wir auch schon eine Folge dazu, dass wenn halt was passiert, man sich einfach nur da die Lebenszeit ja selbst beraubt und da des eigenen Glückes Schmiedes ist. Eigentlich eine sehr einfache Erkenntnis mit nachhaltigen Wirkungen, hoffe ich dann auch für dich, Tommy.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich mal kurz zum Bäcker fahre, dann bin ich da auch, ich sag mir auch immer, gut Glück, es wird schon nichts passieren. Ist natürlich eine mega dumme Einstellung, gebe ich zu. Aber man fährt halt dann doch mal schnell nur mit der übergeworfenen Motorradjacke zum Bäcker.
Ja, zu der Erkenntnis sind wir nämlich dann auch gekommen am Ende
des Tages. Ja. Also, ne, also ich ziehe ja da an dieser Stelle gern so innerorts den Fahrradvergleich. Ne? Ja, aber egal, Schwamm drüber. Wichtiger ist ja quasi das Thema Stunten, darüber reden wir jetzt ja die ganze Zeit. Und du hast es ja gerade schon angedeutet. Für dich war halt wichtig, dass du so viel Trainingszeit wie möglich auch nutzen kannst und dich halt bei solchen Kleinigkeiten halt irgendwie nicht verletzt. Fehlt mir auch völlig das Gespür und das Gefühl dafür, wie viel Zeit investiert man denn, wenn man, ich sag mal, so in diesem bei dir vielleicht semi-professionellen Bereich kommen will, wie oft trainiert man denn da? Und wie lange dauert das, bis man so gut ist, dass man dann bei diesen Events mitfahren kann?
Und wo trainierst du und wie ist da die Infrastruktur sozusagen?
Oh, das sind jetzt viele Fragen.
Ja.
Also, fangen wir mit dem Zeitthema an. Ich springe immer mal wieder zwischen meiner Supermoto-Zeit und meiner Sportlerzeit umher, weil die Supermoto
mich
eigentlich extrem geprägt hat und da es ja auch seine Anfänge genommen hat. Ich war früher tatsächlich von den Hamburg Wheelie Kids einer der schlechtesten Fahrer und habe dann natürlich immer ein Stück weit zu allen aufgesehen und alle konnten schon einen Kreis im Wheelie fahren und keine Ahnung was. Und ich habe immer noch gelernt, irgendwie möglichst weit hinter Wheelies gerade auszukommen und wie auch immer. Und da kam irgendwann bei mir der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's. Es reicht nicht mehr, 1 bis 2 Tage am Wochenende zu trainieren. Das reicht nicht. Und habe dann angefangen, jeden Tag, wirklich, wenn ich konnte, ins Industriegebiet zu fahren, beziehungsweise dann hatte ich nachher schon einen Anhänger für mein Auto extra dafür gekauft, damit ich mit der nicht mehr so straßentauglichen Kiste halt in den ruhigen Bereich fahren konnte. Und bin da jeden Tag mindestens 2 Stunden, denke ich mal, gefahren, 1 bis 2 Stunden, bis halt die Sonne untergegangen ist oder wie auch immer das nachher Arbeit war. Und ja, wirklich 3, 4 Tage dann in der Woche. Das hat dann irgendwann mal wieder ein bisschen nachgelassen und auf der Sportler ging es dann aber irgendwann wieder richtig los. Da habe ich dann angefangen, mich mit den größeren Leuten zu messen. Also man hat dann auf Instagram gesehen, was alles möglich ist oder auf YouTube. Und da habe ich dann gemerkt, ja gut, du bist jetzt auch schon, was weiß ich, 22. Dieser Sport ist irgendwo auch vom Alter begrenzt, also gib mal Gas, Junge. Und demnach habe ich dann angefangen, wirklich jeden Tag nach der Arbeit zu trainieren, auf einem Platz, der 1/4 Stunde von meiner Arbeit entfernt ist. Das ist eigentlich ein Parkplatz hinter einem Möbelhaus. Wir haben verschiedene Plätze, wir haben auch einen alten, was ist denn das? Das war damals mal irgendwie Militärgelände. Das ist ein großer asphaltierter Platz. Da haben wir auch viel trainiert, aber es ist halt wirklich schwer für uns, auch diese Plätze zu finden, weil wer möchte schon gerne diese Verkehrsraudis auf seinem Platz haben? So, also letztendlich, jetzt springe ich selber schon in den Themen. Ich komme nochmal auf die Zeit zurück.
Wir springen an.
Wir kommen auf die Zeit erstmal zurück. Ich trainiere, wenn ich mich für einen Wettkampf vorbereite, 5 bis 7 Tage die Woche. Um das also, erstmal abzuschließen.
Am Platz plus körperliches Training nochmal, also plus irgendwie Kondition, Fitness, Beweglichkeit.
Genau, also ich muss sagen, die Wettkampfvorbereitung dieses Jahr hat mich auch extrem geschlaucht. Ich bin, wie gesagt, nach der Arbeit los auf den Platz, 1 Stunde konsequent trainiert, nach Hause gefahren, nochmal 1 Stunde Sport gemacht und dann war der Tag eigentlich auch schon rum.
Alter Freund.
Und zwischendurch musst du ja wahrscheinlich auch immer wieder mal was schrauben, weil ne, Training, da geht ja mit Sicherheit auch irgendwie mal was zu Bruch und das Moped muss für den Wettbewerb vorbereitet werden. Ich denke aber, das kommt wahrscheinlich dann auch noch dazu, oder?
Ja, natürlich. Also dann hast du auch mal Abende, wo du dann eigentlich, man freut sich nach dem Sport dann, dass man vielleicht noch ein bisschen einfach nur runterkommen kann und was weiß ich, sinnlosen Blödsinn auf YouTube gucken kann. Ja, aber wenn dann noch mal das Bike irgendwie zusammengebrochen ist, dann ist man noch mal bis 23, 24 Uhr in der Garage und versucht das wieder für den nächsten Trainingstag wieder fit zu machen.
Okay, wie viele Freundinnen hattest du so in der Trainingsphase? Oder macht das die eine immer noch mit und sagt, nee, Tobbe, das ist völlig okay, dass du keine Zeit für mich hast?
Ja, nee, also ich habe jetzt wirklich, seitdem ich die Sportler, also meine erste Sportler hatte, oder kurz danach, eine Freundin, die habe ich jetzt fast 4 Jahre lang und die hat das tatsächlich wirklich ganz gut gelernt, damit umzugehen, denke ich.
Also Grüße gehen raus an der Stelle. Respekt für deine Geduld. Hut ab.
Aber ich muss dazu sagen, der erste Tag, an dem ich sie kennengelernt habe und irgendwie das Gefühl hatte, da könnte was kommen, musste ich ihr erstmal voll erzählen, wie das Nummer 1 in meinem Leben ist und dass das auch egal was kommt.
Klar, mal Prioritäten gesetzt hier.
Ja, aber sie scheint das sehr gut angenommen zu haben und dich damit dann auch akzeptiert oder vielleicht auch deswegen mit akzeptiert, ja. Aber für mich jetzt nochmal auch die Frage, wo wir doch schon beim Training sind. Okay, das mit dem Platz hat sich dann ja offensichtlich so ein bisschen professionalisiert. Du hast da einen gefunden. Aber ja, jetzt hast du von der Hamburg Wheelie Crew schon berichtet. Trainiert ihr da irgendwie immer zusammen oder wie läuft das? Gibt es dann irgendwie so eine Art Trainer? Also ich denke jetzt daran, wenn jetzt irgendwie jemand mal anfangen wollen würde, das so ein bisschen wie du anzugehen, wie macht man das? Und wie ist überhaupt auch, wie hat sich die Branche entwickelt? Also Skateboarden und so weiter, BMX-Szene war ja früher auch immer so ein Outlaw-Ding, bis es irgendwann durch Tony Hawk Pro Skater auf der PlayStation so ein bisschen salonfähig wurde. Wie sieht das dort in der Szene aus und wie glaubst du, entwickelt sich das?
Jetzt muss ich erstmal überlegen, was die erste Frage war. Wie sehen die Trainings aus in der Gruppe? Früher, also jetzt bin ich wieder bei der Supermoto-Zeit, da war wirklich ja diese Supermoto-Szene noch unser Fokus und da waren wir dann wirklich jedes Wochenende 2 Tage zusammen auf unserem großen Trainingsplatz und sind halt den ganzen Tag auf und ab gefahren. Danach ging es dann irgendwie in die Disco oder was auch immer und dann nächsten Tag wieder auf dem Platz. Und das war aber halt so ein Freundschaftsding, was alle verbunden hat. Ja, und wo es dann aber über die Jahre professioneller wurde und die Tricks halt nicht mehr an 1 bis 2 Tagen gelernt wurden, sondern man wirklich Wochen an einem Trick geübt hat, springen dann natürlich die ein oder anderen ab, was wirklich diese Professionalität angeht und ist auch völlig in Ordnung. Manche wollen es für den Spaß an der Freude betreiben, ist alles cool. Ja, aber man merkt dann schon, die Regelmäßigkeit geht raus bei einigen. Und das war dann irgendwann so der Punkt, wo ich sagen muss, okay, hier trainiere ich dann ein Stück weit für mich alleine und ich bin auch wirklich der Einzige, der wirklich diese richtig professionelle Schiene eingeschlagen hat bei uns. Und innerhalb der Woche trainiere ich wirklich jeden Tag alleine auf dem Platz. Samstags und sonntags, wenn ich da trainiere, dann noch mit ein paar anderen, die halt wirklich für den Spaß da fahren.
Jetzt reden wir ja die ganze Zeit schon übers Training und professioneller und die ganze Zeit und den Aufwand, den du dafür betreibst. Der stellt sich für den einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, vielleicht die Frage, warum macht man das Ganze und wofür ist es? Du hast ja die German Stunt Days schon erwähnt und bist jetzt vor 2 oder 3 Wochen bei den Czech Stunt Days gewesen.
Genau, vor 3 Wochen war das. Genau.
Was gibt es denn da für, ich sag mal, nationale und internationale Contests und gibt es da, wie soll ich sagen, wie ein internationales Ranking, in dem man geführt wird? So wie, ich sag mal, wie eine Weltmeisterschaft oder eine deutsche Meisterschaft? Gibt es da irgendwas in diese Richtung?
Also German Stunt Days vorneweg ist erstmal keine professionelle Competition, muss man sagen. Wie ich vorhin gesagt habe, German Stunt Days ist eher ein Festival mit so ein paar Spaß-Contests. Also da gibt es Contests, Longest Stoppy und Best Show und so weiter, aber alles ohne großes Regelwerk und so weiter. Spaß an der Freude, also man kommt zusammen und hat Spaß. Früher gab es tatsächlich mal eine, ich glaube, Stunt-GP hieß es. Das war in Deutschland. Das wurde, glaube ich, nur 1 Jahr veranstaltet. Also jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Das war vor meiner Stunt-Zeit. Aber da gab es oder hat irgendwer mal was veranstaltet in Deutschland. Ansonsten ist leider, was die professionelle Schiene angeht, nicht so viel los hier im nationalen Bereich. International sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da haben wir schon einiges an Competitions. Und ja, beim Stunten ist es hauptsächlich so, eigentlich ist jede Competition, also es gibt in Polen zum Beispiel Stunt Wars Poland, das wurde dieses Jahr leider wegen Corona abgesagt. Dann gibt es, wie wir eben schon gesagt haben, Czech Stunt Days. Das ist so eigentlich die professionellste von allen Meisterschaften. In Arabien gibt es eine große Meisterschaft und so weiter. Das sind aber im Grunde genommen alles Weltmeisterschaften, weil sie einfach für alle Nationalitäten offen sind.
Mhm. Und hast du da auch schon teilgenommen, außer jetzt die Czech Stunt Days, oder steht das bei dir auf der Agenda?
Dieses Jahr wollte ich unbedingt zu Stunt Wars Poland, habe auch richtig Gas gegeben, mein Motorrad, was ich jetzt über den Winter aufgebaut hatte und Anfang des Jahres, habe richtig Gas gegeben, um da hinzukommen. Dann wurde es einmal verschoben, dachte ich, kommt mir gut, weil ich noch nicht fertig war mit dem Motorrad und dann wurde es leider abgesagt. Ja, also da konnte ich leider nicht hin, wollte ich aber. Ansonsten war ich jetzt 2 Jahre bei den Czech Stunt Days, also dieses Jahr war das 2. Jahr.
Und bist du denn jetzt so an einem Punkt, wieder Stichwort Professionalität, wo auch so ein bisschen was rumkommt, wo du in der Szene vielleicht auch eine Größe bist, wo du Sponsoren hast, die dir helfen, dein Hobby ja zur Berufung, ich denke, das wird wahrscheinlich noch nicht ganz so funktionieren, aber zumindest auf eine Ebene zu schieben, wo du nicht mehr um jeden Cent deines Gehalts feilschen musst, um irgendwie die entsprechenden Materialien zuzulegen?
Also es gibt 2 Schienen, würde ich sagen, beim Stunten. Das ist einmal halt die Competition, diese ganze Competition-Sache. Das ist halt Wettkampf. Und dann gibt es natürlich auch, was man halt auch von Events kennt, die Stunt-Shows. Also das trenne ich immer ganz klar, weil man da deutlich anders fährt. Mit Stuntshows kann man ganz moderat, sag ich mal, Geld verdienen. In Deutschland wahrscheinlich schwieriger als in anderen Ländern wie Amerika oder wie auch immer. Man kann aber sicherlich auch davon leben. Es gibt auch den einen oder anderen Fahrer, der das tatsächlich tut. Ich mache es wirklich nebenbei. Ich finde Shows fahren auch nicht besonders, ja, ist nicht mein Anreiz, weil das, was du auf dem Platz lernst, das, wenn du das wirklich schätzen können willst, dann musst du auch die Professionalität selber dahinter haben, weil sonst siehst du als Laie einfach nicht die Schwierigkeit hinter bestimmten Tricks. Wenn ich auf eine Show fahre, dann nehme ich den DB-Killer raus oder baue den kurzen Auspuff an und mache einfach Lärm, viel Qualm und irgendwelche Tricks, die schwer aussehen, die für mich aber gar nicht besonders schwer sind. Und da jubeln die Leute einfach am meisten, als wenn ich jetzt den krassesten Trick, den ich überhaupt kann, da hinlege.
Den Watchtower.
Der kommt immer noch ganz gut an, weil der wirklich sehr unreal aussieht. Aber so bestimmte Sprünge und Techniken, die ich mache, ja, die... Dann kommen gerne mal Sprüche, ja, mit so einem großen Kettenrad könnte ich das auch. Also
nee.
Tatsächlich, also die Leute denken wirklich, ja, mit so einem Motorrad, da lerne ich das auch in der Woche.
Ist ja unfassbar. Also nach allem, was ich bisher gehört habe, bin ich einfach nur baff. Und wenn ich mir da auch gewisse Dinge einfach nur vorstelle, kann ich das schon gar nicht mehr, dann scheitere ich schon da dran. Okay, verstanden. Ich kenne tatsächlich auch nur so ein bisschen diese typischen Show-Acts und irgendwelchen Motorradhändlerveranstaltungen oder sonst was. Du hast es ja schon angesprochen, einmal dieses eine Festival da in Sachsen-Anhalt. Gibt es denn sonst irgendwie Contests, die für den Laien, sage ich mal, geeignet sind, um so ein bisschen mehr mit der Materie in Kontakt zu kommen?
Also wenn wir jetzt von Contests, also wenn wir jetzt international sind, dann ist es wirklich professionell und da ist auch ein hohes Niveau. Es gibt aber auch immer mal wieder, gerade wenn man, also wenn ich jetzt in Tschechien zum Beispiel bin, dann sind da auch natürlich Leute aus Tschechien, die da einfach zum Spaß mitmachen, die auch gar nicht viel können. Gut, die sind von um die Ecke 5 Kilometer entfernt und sagen sich, ja, okay, was soll's. Wenn man aber jetzt, sag ich mal, aus Deutschland kommt, dann will man sicherlich auch ein bisschen was vorweisen und ein bisschen was da erreichen. So Einsteiger-Competitions gibt's halt leider meines Erachtens gar nicht so wirklich, außer halt German Stunt Days, wo die Competitions halt einfach zum Spaß da sind.
Und habt ihr, du und deine Jungs da von der Hamburg Wheelie Kids, heißen sie, Entschuldigung, so, mal drüber nachgedacht, irgendwie so einen Verein denn zu gründen und irgendwie Nachwuchsarbeit zu leisten, irgendwie ein Moped anzuschaffen, dass mal da die Sechsjährigen mit in Kontakt kommen zur Freude der Eltern?
Also es war nie unser Ziel, jetzt Wheelie-Schulen zu betreiben oder ähnliches. Wir kriegen ja mal Fragen, kann man bei euch ein Wheelie-Training absolvieren? Ganz klare Aussage, nein. Ja. Wir wollen damit eigentlich kein Geld verdienen und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mich auf mich selbst vorbereite, dann habe ich da nicht besonders viel Zeit.
Verstehe ich.
Wenn man jetzt, wir haben immer mal wieder neue Leute und ich unterstütze das auch echt extrem. Also wenn ich bei jemandem Potenzial sehe, dass der wirklich will und das ist eigentlich eine der wichtigsten Sachen bei den ganzen, das Mindset, dass man halt wirklich Bock drauf hat und das durchziehen will, weil man muss viele Niederlagen bei dem Sport halt wirklich wegstecken können. Wenn ich sehe, dass jemand Potenzial hat und der übt wirklich von alleine oder will besser werden, einfach von seiner eigenen Überzeugung heraus, dann sage ich auch, ey Junge, komm zu mir auf den Platz und wir trainieren und ich gebe dir Tipps und so weiter. Das habe ich gerade dieses Jahr gemacht mit so einem 125er-Fahrer aus der Nähe, der ist 17 und der hat für sich halt auch ein bisschen Wheelies geübt einfach. Ich dachte mir, ey Junge, das sieht schon gut aus, komm mal zu mir auf den Platz, ich gebe dir Tipps. Und mittlerweile fährt er mit seiner 125er richtig gute Kipppunkt-Wheelies.
Ja, ganz kurz, wenn du das so mit diesem gegenseitigen Training und Vorbereitung und so ansprichst, was ist denn deine Motivation? Weil du hast das jetzt ja gerade so ein bisschen umrissen. Es gibt ja im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so besonders viel. Stuntshows sind irgendwie so ein bisschen dröge und, wie soll ich sagen, fürs uninformierte Volk. Aber du hast ja auch nicht wirklich im Stunt-Bereich, so wie mir das scheint, du hast es ja auch eingangs angedeutet, dass es nicht so einen wichtigen Stellenwert hat und irgendwie nicht als Sport so richtig anerkannt wird, kaum Möglichkeiten, das wirklich auf diesem hohen professionellen Niveau, auf dem ihr euch ja bewegt, irgendwie auszuüben, ist es auf Dauer nicht vielleicht ein bisschen auch frustrierend? Und was hält dich denn da bei der Stange? Wie motivierst du dich da?
Ja, Frustration ist natürlich ein Riesenthema. Also angefangen hat es, ich habe mir immer Ziele gesetzt und die Ziele waren eigentlich im Grunde genommen immer Personen, die besser waren als ich. Als ich bei Hamburg Wheelie Kids angefangen habe, war das halt der Max, der damals so einer der besten Supermoto-Stunter zu seiner Zeit oder zu unserer Zeit war. Und habe halt immer trainiert, bis ich irgendwann auf seinem Niveau war. Dann kamen irgendwann die Sportler und dann habe ich mir das nächste Ziel gesetzt. Und das war halt, und da muss ich sagen, tut das ganze Social Media echt viel. Man kann sich im Internet einfach angucken, wer ist besser als ich. Und habe mir dann Stück für Stück immer Leute als Ziel gesetzt und mich daran gehangelt und geguckt, was machen die für Tricks, wie kann ich das auch machen, wie kann ich es besser machen. Und German Stunt Days war auch ein riesen Motivationspunkt. Ich habe mich jedes Jahr, nach jedem German Stunt Days, habe ich mir gesagt, nächstes Jahr bist du besser als der und der. Und so kam es eigentlich in der Regel auch. Als ich da angefangen habe mit der Supermoto, haben die Sportlerfahrer einen nicht wirklich wahrgenommen. Dann kam ich nächstes Jahr mit einer Sportler wieder. Da haben die Leute schon geguckt, oh ja, du kannst schon ganz gut fahren. So die Besseren haben immer einen noch kaum angeguckt. Und nächstes Jahr war ich dann besser als die. Und dann haben sie auf einmal angefangen, mit einem zu reden. Und so ging das Stück für Stück immer weiter. Geil. Und ich habe heute, also ich möchte überhaupt nicht jetzt irgendwie arrogant wirken, aber also ich glaube, ich bin mittlerweile einer der besten Stuntfahrer in Deutschland.
Das glaube ich dir aufs Wort, also es wirkt überhaupt nicht arrogant.
Möchte ich auch absolut nicht rüberbringen. Mir fallen ein, zwei Leute ein, die auf jeden Fall auf einem gleichwertigen Niveau fahren und wahrscheinlich auch noch ein Stück besser sind. Aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich da schon ziemlich weit vorne. Und dann hast du natürlich, das Trainingspensum wird höher und du hast einfach Tage, die halt wirklich einfach nur frustrieren, ne? Es klappt nicht, du hast einen Trick gelernt oder es laufen gerade deine Kombinationen richtig gut, dann kommst du in die nächste Woche und es geht nichts mehr. Und dann hast du einen Tag, da bricht dein Motorrad auseinander, du kriegst es heile und fährst nächstes Tag auf den Platz und das nächste geht kaputt und du bist nur noch irgendwie auf Arbeit und denkst schon drüber nach, wie kriege ich mein Motorrad wieder heile. Und ja, da gab es auch tatsächlich Tage, wo ich dann wirklich im Schlafzimmer auf den Boden mich gelegt habe und dachte, Alter, mir kommen gleich die Tränen. So, es kann doch nicht schon wieder was sein. Und ja,
kann ich total verstehen. Ich wollte dich jetzt eigentlich nochmal fragen, wo siehst du dich denn dann mit dieser ganzen Frustration, mit dem Leid, das dann aber auch gleichzeitig mit der Freude natürlich verbunden ist, wo siehst du dich denn jetzt, um so eine klassische Bewerbungsgespräch-Floskel zu bringen, in 5 Jahren?
Also bevor ich das beantworte, muss ich sagen, um über so eine Frustrationsphasen hinwegzukommen, überlege ich mir, und das ist eigentlich quasi genau die umgedrehte Frage, wo komme ich her? Also wie sah es vor 5 Jahren? Okay, so lange fahre ich jetzt noch nicht, aber ich sage vor 4 Jahren oder wie auch immer aus. Und dann ist es halt genau dieser Verlauf, den es genommen hat, so immer zu sehen, ja krass, ich habe mich wirklich verbessert. So manchmal merkt man ja gar nicht, dass man Fortschritte gemacht hat. Und wenn dann Leute auf einen zukommen und sagen, ey, du bist echt krass besser geworden, und da guckt man halt gerne immer wieder drauf zurück. Und das ist so das, wo ich sage, ey, was war damals dein Ziel? Du wolltest der beste Stuntfahrer Deutschlands zu werden. Da bist du nicht mehr weit von weg. Jetzt mach weiter, Junge. Und das Gleiche ist halt auch, also ich rechne noch nicht in 5 Jahren oder ich rechne generell mit keinem Zeitpunkt, aber ich sag mir einfach, ich möchte bei Czech Stunt Days auf dem Podium stehen, also ich möchte unter den besten 3 Fahrern sein. Das muss nicht heute sein, das muss nicht morgen sein, das muss nicht beim nächsten Czech Stunt Days und auch nicht beim übernächsten sein, aber ich will mich einfach von Jahr zu Jahr verbessern. Und das ist eigentlich so, das, was mich quasi hochhält an der Stelle.
Cool.
Jetzt ist das ja mehr oder minder so ein bisschen in deiner Hand, ne? Also nicht ein bisschen, sondern eigentlich absolut, ne? Du musst sowohl den inneren Schweinehund, die Psyche und dann natürlich dann auch den Körper überwinden und das machst du ja quasi mit deiner Einstellung und dem Training. Jetzt haben wir ja aber in Anführungsstrichen immer noch das Problem, dass die Beachtung und der Stellenwert des Stuntens als Sport nicht so wirklich gegeben ist und das wahrscheinlich auch noch viel, viel Arbeit und Zeit braucht, bis das mehr in der Mitte der Motorradfahrer, will ich jetzt mal sagen, angekommen ist. Was würdest du denn sagen, wie kann man denn die ganze Geschichte unterstützen, wenn man sagt, hey, ich mach's zwar selber nicht, aber ich guck's mir gern an und ich habe da irgendwie Bock drauf. Wie kann ich das featuren? Wie kann ich der Szene da unter die Arme greifen?
Also man muss natürlich dazu sagen, Deutschland ist natürlich extrem schlimm, weil Deutschland auch verdammt einen Stock im Arsch hat, wenn ich das mal so sage. das ist wirklich extrem schwer. In anderen Ländern ist die ganze Szene schon viel weiter und ich kann immer nur wieder auf Tschechien verweisen. Das ist unglaublich, was man da erlebt. Wie selbst die älteste Oma und der kleinste Junge das einfach nur wie eine Fußball-WM quasi verfolgen. Ja, also ich versuche natürlich, also ich sehe immer meinen Auftrag mit meinem Social-Media-Auftritt auch, das Ganze mir nach Deutschland zu bringen. Und ich versuche auch in meinen Videos und Posts und was auch immer, die Professionalität hervorzubringen. Also, dass es halt nicht einfach nur Reifen verbrennen ist und irgendwie den Straßenverkehr gefährden. Versucht zu zeigen, was muss man dafür tatsächlich leisten. Also ich habe auch Videos, wo ich irgendwie Sport mache, was eigentlich gar nicht, was der normale Motorradfahrer wahrscheinlich überhaupt nicht sehen will. Aber es gehört einfach dazu. So, es ist mehr als einfach nur Motorradfahren. Das versuche ich irgendwie rüberzubringen, dass man wirklich, dass das ein Leistungssport und ein wirklich krasser Motorsport ist. Und ja, wie kann man sowas unterstützen? Das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich auch immer Leute, die es irgendwie kaputt machen, indem sie halt auf der Straße absoluten Blödsinn machen oder mit ihren richtigen Stuntbikes, ich weiß es nicht, auf einem richtig guten professionellen Platz einen Burnout auf der Stelle machen, bis der Asphalt sich schon auflöst und damit Plätze kaputt machen, mit einer Lautstärke auf Plätze kommen und keine Ahnung, die einfach nicht wissen, wie sie sich benehmen müssen. Ja, und das ist einfach ein großer Punkt, wenn die Leute einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, was eigentlich hinter so einem Sport steckt.
Geil, finde ich. Entschuldige.
Ja, gerne.
Nee, finde ich ein super schönes Schlusswort, leider Gottes. Ja, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten. Also, dass du das auch wirklich als professionelle Berufung oder Sport ansiehst. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, denn um sich auch irgendwo zu etablieren, muss man einfach irgendwelche Regeln auch anerkennen oder zumindest sich an gewisse Konventionen halten, um in der Breite auch sowas mal zu schaffen. Wir wünschen dir da auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei und hoffen, also ich habe sehr viel gelernt, dass aber auch andere sich dafür begeistern können. Ich werde mir jetzt gleich mal im Anschluss noch ein paar Sachen von dir auch anschauen. Aber eine letzte Frage brennt mir noch so ein bisschen in den Nägeln. Du hast am Anfang ja eigentlich gesagt, hier Schnellfahren und so weiter war gar nicht so deins und auch Kurven und so weiter. Hat sich das denn verändert? Also die ganzen Techniken, dieses Gefühl fürs Motorrad, ist das was, was du das mitnehmen konntest? Und fährst du überhaupt noch privat irgendwie normal Motorrad?
Also ich habe noch eine Suzuki GSX-R K6 750. Lange Bezeichnung. Also ich bin nicht ganz von der Straße weg. Ich war eine Zeit lang komplett davon weg, aber irgendwo vermisst man es halt doch mal, an den See zu fahren oder was auch immer. Also ich habe noch eine Sportler und ich muss natürlich zugeben, auch da bin ich nicht frei von jeglichem Blödsinn. Man macht auch mal einen Wheelie auf der Straße. Aber man weiß zum einen, was man kann. Und man fährt dann auch nicht mitten durch den Verkehr und versucht irgendwie, also man macht das dann so, wo es sicher ist. Und definitiv haben aber auch die ganzen fahrerischen Techniken natürlich sich darauf übertragen. Also ich glaube, ich habe Reaktionszeiten, ich vergreife mich so schnell nicht im Gas oder ähnliches. Ich weiß, dass wenn ich aus Versehen am Gas aufreiße, sofort die Kupplung ziehe, damit ich nicht weiter am Gas ziehe oder so in etwa. Und wenn das Hinterrad mal ausbricht, dann weiß ich auch, was zu tun ist. So, das kommt natürlich mit. Aber dieses Kurvenfahren tatsächlich, da bin ich von heute, also bis heute eigentlich ein bisschen fern von geblieben. Ich konnte früher mit Lederkombi auch Knieschleifen bei einer ganz bestimmten Kurve, die ich dann den ganzen Tag auf und ab gefahren bin. Aber auch heute halte ich mich da zurück, weil ich auch halt wirklich viel schon gesehen habe, wie das schiefgehen kann und ich muss auf der Straße dann nicht an mein Limit gehen. Das mache ich zum Spaß. Ans Limit gehe ich wirklich auf einen Platz, wo ich weiß, dass es erstens sicher ist und dass ich da wirklich, dass da nicht viel passieren kann.
Genau, da habe ich jetzt nämlich tatsächlich noch eine abschließende Frage. Du hast es ja in Anführungsstrichen so ein bisschen angedeutet, mit dem Motorradfahren abseits des Stuntens. Was würdest du denn gern im Bereich Motorrad noch ausprobieren? Was würdest du gern noch machen? Also sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Enduro-Wandern in Rumänien oder keine Ahnung, Trial fahren wie Tony Bou oder was auch immer.
Ja, also die Motorradwelt ist ja so unendlich. Also ich habe jetzt zwei Motorräder hier stehen und es könnten noch fünf sein, das wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen.
Willkommen im Club.
Ich glaube, das kennt jeder. Also was ich eigentlich gern nochmal machen würde, ist halt doch mal auf einer Rennstrecke fahren, sowohl mit einer Sportler, einfach mal um dieses Gefühl zu haben, weil viele sagen, auf einer Rennstrecke fährt man einfach anders. Also man fährt einfach, man fühlt sich sicherer und so weiter, man hat keinen Gegenverkehr und so weiter. Das würde ich gern mal tatsächlich testen mit einer Sportler. Ja, vielleicht auch mal Motocross fahren. Aber also es sind alles Sachen, die würde ich einfach mal gern ausgetestet haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts für eine Ewigkeit sein würde für mich. Das sind einfach Sachen, die ich gerne ausprobieren würde. Mal Enduro fahren mit Kumpels ist alles einfach, was Spaß macht. So würde ich gerne alles mal testen.
Cool. Ich glaube, das wird auch noch irgendwie in Erfüllung gehen. Du bist ja noch jung. ich wünsche dir das auf jeden Fall. Wir müssen es dabei jetzt leider mal so ein bisschen beseien lassen. Ich wünsche dir immer, dass du sicher bleibst und dass sich dein Traum vom tschechischen Podium und vielleicht auch von vielen weiteren internationalen Podien noch bewahrheitet. Drück dir auf jeden Fall die Daumen, fand's super spannend, was du hier berichtet hast, wie du uns hier mal eine Einführung gegeben hast, gerade mir, der wirklich, sorry, du hast mir jetzt gerade den Horizont erweitert, ganz, ganz toll. Herzlichen Dank dafür. Das war es von meiner Seite. Viel Erfolg weiterhin.
Ja, ich bedanke mich auch für den Podcast. Hat mega Spaß gemacht und auch gerade jetzt mal mit einem Laien zu sprechen, der wirklich interessiert ist an der Sache, macht auch wirklich Spaß. Also hat mich wirklich gefreut, hat mir mal wieder gezeigt, was man eigentlich alles schon als normal ansieht. Nee, war wirklich super. Vielen Dank, dass ich hier daran teilnehmen durfte.
Genau, also an der Stelle möchte ich mich natürlich auch noch bedanken dafür, dass du uns Noobs da so ein bisschen eingeführt hast und der Sache so ein bisschen näher gebracht hast. Und ganz wichtig natürlich noch die Info an die, die jetzt hier zugehört haben und einfach Bock drauf haben, sich da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen und Tommy vielleicht auch unterstützen wollen oder sich einfach ja mal anschauen, was er so macht. Wie gesagt, Instagram-Account TommyHWK findet ihr ganz, ganz einfach. Und schaut da mal vorbei, wirklich coole Stories, tolle Bilder, lasst ein Abo da und wenn ihr die ganze Geschichte im Bewegtbild wollt, dann auf YouTube findet ihr Videos von Tommy unter dem Kanal Hamburg Wheelie Kids, Da ist er auch mit dabei, da könnt ihr euch das anschauen, seht ihr ihn beim Training und ja, schaut vorbei, lasst ein Abo da, abonniert die Kanäle und seid hoffentlich dabei und drückt die Daumen, wenn ihr dann ja beim nächsten Event ordentlich durchstartet. Jetzt bedanke ich mich auch nochmal für die Aufmerksamkeit und sag bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tommy.
Wir hören uns wieder, wenn du auf dem Podium bist. Das zumindest von unserer Seite sei versprochen. Wenn ich verlasse mich drauf. Und Zeit hast zwischen den ganzen Presseterminen.
Ja, ich verlasse mich drauf.
Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Ciao, ciao.